Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag hier auf unserem YouTube-Kanal und heute mit dem geschätzten Kollegen Dominik Zörer. Dominik, du bist ja als Makroanalyst für das Thema Gold und Silber, aber auch darüber hinaus natürlich für Commodities, also für Rohstoffe bekannt, nicht nur in Österreich, sondern im deutschsprachigen Raum. Warst auch auf verschiedenen Konferenzen schon. Und ich freue mich, dass wir heute über das Thema Gold und Silber sprechen. Eines der bestperformendsten Assets dieses Jahr, oder?
Absolut. Zuerst einmal danke für die Einladung, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig. Und ja, du sprichst es richtig an. Gold und Silber, aber auch Platinum, absolute Top-Performer. Also die Edelmetalle funktionieren dieses Jahr wirklich sehr stark. Der breite Aktienmarkt eher am Schwächeln und dafür die Edelmetalle stark am Outperformen derzeit, ja.
Wahnsinn. Jetzt gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück, bevor wir wirklich ins Thema einsteigen. Mich würde nämlich interessieren, wie bist du eigentlich zu dem Thema Makroanalyse im Bereich Gold und Silber gekommen?
Also generell hat mich Makro das große Bild immer sehr interessiert, weil ich halt versuche, immer so einen Top-to-Down-Ansatz für meine eigene Kapitalanlage zu etablieren. Und ich versuche immer, das große Bild darzustellen, um das kleinere eher verstehen zu können. Und es gibt so einen Spruch auf Englisch, when in doubt, zoom out. Also wenn du halt dir selber die Fragen stellst, wie was funktioniert, dann lehn dich zurück und versuch das große Bild zu fassen. Und so bin ich dann zu Makro gekommen, also generelle Makroökonomie, wie man große Zyklen auch ableiten kann. Ich bin ein großer Fan der Zyklustheorie, Kapitalmarktzyklen, Konjunkturzyklen, Geldzyklen oder auch Schuldenzyklen. Und wenn man sich die Zyklik in der Welt so anschaut, dann versteht man auch, dass es für verschiedene Assetklassen antikonjunkturell oder konjunkturell proaktiv verschiedene Zyklen gibt, wo sie dann besser und schlechter funktionieren. Und ich sehe uns einfach in einer auch geopolitisch global sehr fragmentierten Welt oder zunehmend fragmentierten Welt. Und dementsprechend ist da natürlich ein Safe Haven wie Gold sehr, sehr, hat, sagen wir mal so, hat Rückenwind. Und genau.
Genau, du gibst mir die perfekte Steilvorlage für die nächste Frage. Was sind denn da schon gerade die großen Faktoren, die da auf den Goldpreis einzahlen?
Also der Goldpreis, generell Gold gilt ja als Safe Haven Asset, hat natürlich in konjunkturell schwachen Phasen oder in geopolitisch, bei geopolitischen Verwerfungen als Safe Haven immer eine gute Performance abgeliefert und so auch heute wieder. Also wir sehen ja mit Corona, mit der Ausweitung der M2-Geldmenge, die ja natürlich dann inflationär wirkt irgendwann, wenn das Geld nachfragewirksam in der Wirtschaft ankommt. Das ist ein Aspekt, dass man natürlich auf der inflationären Seite mit Gold sehr gut geschützt ist. Und auf der zweiten Seite sehen wir zum Beispiel aber auch, dass Gold als Währungsreserve in den Zentralbanken jetzt ganz, ganz stark wieder Fahrt aufnimmt. Egal, wo man hinschaut, vor allem im politischen Osten, bei den BRIC-Staaten, wird hier rausdiversifiziert aus dem Dollar, also De-Dollarization wird es genannt oft. Und auch wenn das noch ein weiter Weg ist, den Dollar zu verdrängen, nimmt Gold eine immer wichtigere Rolle ein, weil Gold halt auch kein Counterparty-Risiko hat, zum Beispiel. Und das ist natürlich als Währungsreserve ganz wichtig, weil, wie wir gesehen haben, als Russland einmarschiert ist in der Ukraine, hat man russische Assets enteignet und Russland vom SWIFT-System ausgeschlossen. Und das kann einem mit physischem Gold im Depot nicht passieren.
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag 2026 in München. Am 20.03.2026 ist es wieder soweit. Wir laden namhafte Gäste, wie zum Beispiel Dr. Daniele Ganzer, Professor Dr. Max Otte, aber auch weitere namhafte Speaker und werden mit Ihnen über die aktuelle Situation auf den Weltmärkten sprechen. Wie geht es weiter in den Konflikten, zum Beispiel Ukraine, Russland, aber auch der Nahe Osten, China, Taiwan und auch andere Regionen? Wie geht es weiter an den Aktienmärkten? Geht die Rallye weiter? Werden wir demnächst Abverkäufe sehen? Wird Gold seinen weiteren Siegeszug fortführen können? Wann wird Silber hinterherkommen und wie geht es eigentlich mit Bitcoin weiter? Wenn Sie diese Themen für interessant erachten, dann lade ich Sie herzlich ein, ein Ticket zu buchen. Unterhalb des Beitrags finden Sie auch die Möglichkeit, Sie können vor Ort kommen, aber auch digital zuschauen oder dann am Abend auch mit den Speakern zum Abendessen kommen. Ich lade Sie herzlich ein und würde mich auf Ihr Kommen freuen.
Passieren.
Und das Thema Staatsverschuldung und auch expansive Geldpolitik, würdest du sagen, dass das auch ein großer Treiber ist?
Definitiv, also Gold wird ja denominiert in US-Dollar und jetzt ist immer die Frage, man braucht das eigentlich nur als Währungsverhältnis, als Ratio sehen, also Gold zu US-Dollar und dementsprechend kann ich dann davon ablesen, wie viele Scheine ich hinlegen muss, um eine Unze Gold zu bekommen. Diese eine Unze bleibt ja immer dieselbe Unze, außer ich zwicke physisch mit einer Zange was weg, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Und dementsprechend kann ich da quasi ablesen, wie der Wechselkurs zu US-Dollar, also wie viele Scheine ich hinlegen muss, um eine Unze zu bekommen, jeden Tag ist. Und umso mehr Scheine ich hinlegen muss für dieselbe Unze, umso weniger ist meine eigene Währung wert. Und das passiert natürlich zum Beispiel unter anderem über den Währungsverlust durch das Erzeugen von mehr Geld, also durch das Gelddrucken, wenn die M2-Geldmenge steigt und diese Nachfrage wirksam wird in der Realwirtschaft. Und dem weniger Waren und Dienstleistungen gegenüberstehen, dann wirkt das natürlich, trifft eine größere Geldmenge auf dieselbe Anzahl an Waren und Dienstleistungen. Dementsprechend muss dann der Preis steigen.
Jetzt hast du ja auch Geopolitik genannt. Glaubst du, dass jetzt diese großen Konflikte wie Ukraine, Russland, Nahe Osten, aber vielleicht auch Taiwan schon im Goldpreis entsprechend abgebildet sind oder kommt da noch was?
Also ich würde teilweise sagen, teilweise ist es natürlich schon so, dass der Goldpreis gestiegen ist, nicht nur eben wegen der Erweiterung der M2-Geldmenge, wegen der Corona-Krise, sondern eben auch wegen geopolitischen Verwerfungen. Also wir sehen gerade, dass zum Beispiel die polnische Nationalbank sehr stark am Einkaufen ist und da eben auch der politische Osten sehr breit in Gold diversifiziert. Dementsprechend ist das schon teilweise abgebildet, aber wir sind da meiner Ansicht nach noch lange nicht am Ende. Und wenn man anderen Spezialisten glaubt, wie Incrementum rund um Ronald Peter Stöffele oder auch Axino Capital, sieht man, dass da ganz andere Prognosen noch aufgerufen werden können und wir da meiner Ansicht nach und auch der Ansicht von anderen Kollegen da noch viel Luft nach oben ist.
Gold ist, hast du mehrfach gesagt, der sichere Hafen und Silber wiederum gilt dann eher als das industrielle Edelmetall. Was sind denn bei Silber so die aktuellen Treiber der Preise?
Also Silber wird ja oft auch als Poor Man's Gold oder der kleine Bruder von Gold bezeichnet und meistens oder zumindest in der Empirie ist es so, wenn wir uns die alten Bullenmärkte anschauen in den 70er Jahren oder so oder 2008er Bullenmarkt, dass wir sehen, dass Gold zuerst anfängt zu steigen und Silber noch nichts macht und dann, wenn Gold schon etwas teurer geworden ist und viele Leute dann auf den Zug aufspringen wollen und dann kommen viele Personen drauf und sagen, ja, Gold ist schon gut gelaufen. Gold ist mir zu teuer, was gibt es noch, was könnte ich noch kaufen, was ist in der zweiten Reihe? Und dann fällt der Blick sehr oft auf Silber und Platinum und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Silber beginnt out zu performen und in einem strukturellen Edelmetallbullenmarkt ist es immer so bis jetzt gewesen, dass Silber hinten hinaus weiter performt als Gold, Gold outperformt, aber natürlich viel volatiler ist, spekulativer und auch viel anfälliger auf Kursschwankungen, zum Beispiel in einer Rezession durch die industrielle Nachfrage.
Was siehst du denn da für Preisziele bei Silber? Das ist ja doch auch, ja, bei Gold gibt es immer wieder Preisziele, 4000 Dollar jetzt kurzfristig, langfristig hört man auch oft 10.000 Dollar und mehr. Aber bei Silber gehen ja doch auch die Meinungen auseinander. Was sind da so deine Ideen?
Absolut, ja. Also die Silber-Community ist sich nicht einig, wo es hingeht. Und meine Meinung ist da ganz klar, dass wir noch nicht mal All-Time-Highs Nominale gesehen haben. Das nominale All-Time-High aus den 1970er Jahren und auch aus dem 2008er Bullenmarkt liegt bei 50 Dollar. Und solange wir das nicht überschritten haben, sehe ich da überhaupt keinen Grund, das Ende eines Bullenmarktes auszurufen. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, das alte All-Time-High in Gold war 2000 Dollar, das haben wir lange überschritten. Und Gold macht natürlich jetzt ein All-Time-High nach dem anderen, gerade 2025. Und Silber beginnt erst überhaupt das All-Time-High anzugreifen. Und dementsprechend, solange wir da nicht drüber sind, mache ich mir gar keine Sorgen. Und wenn man es nach heute abzinsen würde, dann wäre man ungefähr bei 150 Dollar die Unze. Also mehr als eine Verdreifachung noch. Und da ungefähr würde ich auch ein konservatives Target sehen. Es gibt andere Analysten, die von 400, 500 Dollar reden. Soweit würde ich jetzt einmal nicht gehen, außer wir bekommen einen Short-Squeeze. Aber da sind wir dann wieder in dem Bankenkartell-Thema drinnen mit den Papierunzen, die auf dem Futures-Märkten verkauft werden, das ist dann ein ganz ein anderes Thema, ja.
Die Silberbeschaffung ist ja an sich schon so ein großes Problem. Oder was heißt ein großes Problem? Etwas, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss, denn es gibt ein paar Herausforderungen, Thema Umsatzsteuer hier zumindest in Deutschland. Wie beziehst denn du dein Silber oder wie würdest du das machen?
Sehr gutes Thema. Also ich bin ja in Österreich steuerlich ansässig, deshalb ein bisschen ein kleiner Unterschied zu euch in Deutschland. Aber das ist generell immer eine gute Frage. Gibt es differenzbesteuerte Beträge oder zahlt man Steuer drauf? Wie viel Steuer zahlt man drauf? Und ist da gleich beim Einkauf 19 oder 20% weg vom Investment? Und das ist ein großes Thema. Und es ist immer die Frage, will man physisch kaufen oder will man wirklich Papier einsteigen? Und wenn man physisch kaufen will, dann ist halt die Frage, will man es wirklich zu Hause lagern? Dann hat man das Risiko wegen Diebstahl und Einbruch. Oder will man das irgendwo in einem ja, ETF parken oder in einem anderen Konstrukt, irgendwo in einem Tresor, in einem Zollfreilager oder wie auch immer. Und es gibt leider sehr, sehr wenige Fonds, die eine physische Replizierung von Silber haben. Also gerade den iShares Silver Trust SLV, der in seinen Statuten drinnen stehen hat, dass er auch Cash settlen kann. Das heißt, du musst nicht wirklich in physisch gesettelt werden. Und da gibt es halt ganz wenige Fonds, wie den Sprott Physical Silver Trust zum Beispiel. Und jetzt zum Glück auch ein Konstrukt, das ihr auf die Beine gestellt habt, wo ich sehr froh bin, dass man da im europäischen Raum auch eine physische Replikation hat in einem ETF.
Ja, genau. Das haben wir auf die Beine gestellt. Da sind wir auch froh und haben extreme Zuflüsse tatsächlich. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Lass uns mal so ein bisschen noch die Philosophie ein bisschen weiterspinnen, weil den Edelmetallen wird ja immer unterstellt, dass sie ja unproduktiv sind, dass sie keine Zinsen erwirtschaften, keine Dividenden oder Optionsprämien oder was auch immer. Wie passt denn so ein Ansatz der Edelmetalle in dem Kontext eines vermutlichen oder vermeintlichen Value-Investoren?
Der passt sogar sehr gut und zwar ist da meiner Meinung nach, wird das falsch verstanden. Und ich gebe dir ganz recht, dieses Narrativ ist draußen unterwegs, dass Gold keine Rendite abwirft und Lagerkosten hat und so weiter und kein Cash produziert, das ist natürlich richtig. Aber wenn man sich die Rendite anschaut, dann ist das absolut vergleichbar mit einem breiten Aktienportfolio. Und dazu muss man wissen, dass man bis 1971 Gold gedeckt war an den US-Dollar und dann 1971 durch Präsident Nixon, durch den sogenannten Nixon-Schock, diese Golddeckelung an den US-Dollar aufgehoben wurde und seitdem ist Gold free floating, also es bewegt sich frei. Und wenn man die Rendite von 1971 bis heute vergleicht, dann schlägt der Goldpreis sogar den S&P 500 mit einer Compound Annual Growth Rate von circa 8,5% pro Jahr, ist er da knapp über dem SPX, also dem respektiven ETF auf den S&P 500. Und dementsprechend muss ich schon sagen, dass Gold absolut vergleichbar gute Renditen hat. Und auch wenn man seit 2000 vergleicht, der Goldpreis outperformt den Aktienindex genauso wie dieses Jahr 2025. Und wenn man alleine die letzten 5 Jahre zu Covid zurückgeht, dann war in den letzten 5 Jahren viermal Gold das bestperformende Asset.
Ja, stark. Noch mal ein paar Fragen zum Schluss des Interviews. Wenn du dich heute festlegen müsstest, wo liegt Gold in 5 Jahren? Wo liegt Silber in 5 Jahren? Und wann würdest du deinen Zuschauern und Zuschauern oder auch deinen Kunden und Kundinnen empfehlen, Gold zu kaufen, aber auch zu verkaufen? Gold, Silber zu kaufen, Silber zu verkaufen oder vielleicht sogar komplett aus Edelmetallen auszusteigen?
Ja, ist jetzt eine sehr breite Frage, die man auf viele verschiedene Arten beantworten kann. Eine, wie in der Kapitalanlage generell ist ein großer Faktor der Anlagehorizont. Also wie lange kann ich überhaupt Geld binden in irgendeiner Anlage? Das sage ich immer, unter 2 Jahren zahlt sich es einfach nicht aus, weil niemand kann wirklich prognostizieren, wo in 2 Jahren sich irgendein Preis hinbewegt oder in einem kurzen Zeitraum. Dementsprechend sage ich immer, 2 Jahre müsste man mindestens anlegen, dass man da eventuelle Schwankungen ausgleichen kann. Gold kann auch sehr lange seitwärts konsolidieren, ohne sich nach oben zu bewegen. Aber über längere Zeiträume ist es ein sehr, sehr stabiler Wertschutz. Und dementsprechend mache ich es für mich persönlich so, dass ich alles überschüssiges Geld, was ich länger parken will als 5 Jahre, in Gold generell diversifiziert anlege und dementsprechend auch bei höheren Preisen noch jetzt weiter Gold einkaufe. Und wenn du mich jetzt fragst, in 5 Jahren, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, höher. Nummer eins.
Das reicht
Aber
nicht, das reicht nicht. Ja.
ich denke, dass wir, wenn wir da von 2032 sprechen, oder nein, 2030 sprechen, also Ende der Dekade, also Minimum 4.800 ist das Konservativste, was ich machen kann, aber ich glaube eher, dass wir Richtung 8.000 gehen würden. Und Silber hast du mich auch noch gefragt. Da kommt es halt jetzt sehr darauf an, ob wir einen Short Squeeze bekommen, ob die Banken unter Druck geraten mit ihren Papierpositionen. Das ist ein Thema, über das kann man ganze Vorträge füllen. Das ist wirklich sehr komplex, das zu verstehen. Aber wenn es zu einem Short Squeeze kommt, dann sind wir sicher irgendwo zwischen 300 und $500, was nicht mein Basisszenario ist. Ich würde eher so sagen, irgendwas zwischen 100 und $150 konservativ geschätzt, würde ich sagen, innerhalb der nächsten 5 Jahre.
Hochspannend, ja. Du hast gesagt, Vorträge füllen, lieber Dominik. Das werden wir auch tun, nämlich bei unserem Kapitalkongress. Da bist du ja einer der gefragten Speaker, der jetzt dann auch wieder im Oktober stattfindet. Also da auch gerne schon die Einladung. Geht bitte auf unsere Homepage kapitalkongress.de. Da könnt ihr euch kostenlos anmelden. Und da denke ich, Dominik, werden wir mal dieses Thema Short Squeeze beim Silber aufdecken. Denn Preise von 300, $500, die Feinunze. Da glaube ich, gibt es doch den einen oder anderen Zuschauer, der mal sagt, okay, was war, wo kommen solche Zahlen eigentlich her? Die sind ja eigentlich irre, Dominik, ne? Also das ist eine Verzehnfachung.
Absolut nicht vorstellbar heute.
So, nicht, so und da glaube ich, können wir mal ein bisschen darauf eingehen, wie das funktioniert. Ich freue mich auf dich. Das Interview wird ganz viele Zuhörer dann wieder abholen. Vielen Dank für diesen kurzen, aber intensiven Einblick. Und ja, lass dir gut gehen, lieber Dominik.
Danke für die Einladung.
Ciao.
Ciao.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.